Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Fadi Krikor wurde als Sohn einer arabischen Mutter und eines armenischen Vaters im syrischen Aleppo geboren und wanderte im Alter von 18 Jahren nach Deutschland aus. Er studierte Architektur und gründete gemeinsam mit seinem Bruder ein erfolgreiches Immobilienunternehmen. Im Jahr 2014 kam der gläubige Christ Fadi auf wundersame Weise dazu, ein Kloster in Oberbayern zu kaufen und daraus ein Father's House for All Nations, also ein Vaterhaus für alle Nationen zu machen, mit dem er die Kirchen in allen Nationen ermutigen möchte, in Einheit und Liebe zusammenzustehen. Über dieses Haus haben wir bereits in zwei vorangegangenen Sendungen etwas gehört. Heute verrät uns Fadi Krikor, warum er Deutschland als eine Art Schlüssel für die Verständigung und Einheit der Christen weltweit sieht. Die Fragen stellte ihm André Stiefenhofer.
Herzlich willkommen im Studio, Fadi Krikor.
Vielen Dank.
Herr Krikor, es gibt viele Völker auf der Welt. Und Sie sagen, jedes Volk hat eine ganz spezielle Berufung, die Sie in Ihrem Vaterhaus für alle Nationen fördern wollen. Erklären Sie uns das.
Ich kann nicht sagen, dass wir für alle Völker die Berufung kennen oder fördern wollen. Das wäre sehr vermessen. Aber in der Tat ist es so, dass Gott die Völker nennt, beziehungsweise ein Volk als Sohn oder Tochter bezeichnet. Das sehen wir an dem Volk Israel zum Beispiel. Ein Volk ist ein Nachkomme von einem Vater oder von einer Gruppe, die aber auch eine gemeinsame Geschichte haben. Diese Geschichte ist immer auch in Gottes Hand und das ist ein Weg, den ein Volk auch mit Gott geht oder auch ohne Gott. Aber wir lesen auch in der Schrift, dass Gott sagt, die Berufung, die Gott ausspricht, die gereuen ihm nicht. Und es gilt immer, aus meiner Sicht, etwas wahrzunehmen, wozu hat Gott welche Person, welche Bewegung, welche Konfession, aber auch welches Land, wozu hat er ein Land auch eingesetzt. Wenn wir zum Beispiel das Volk Israel uns anschauen, dann ist es auch zum Heil der Nationen eingesetzt. Von ihm soll der Messias kommen. Es ist ein Plan, ein Heilsplan Gottes mit dem Volk Israel gewesen. Und deswegen hat Gott sich auch immer an diesem Volk festgehalten und gesagt, ihr bleibt meine Tochter Zion. Die Tochter hat gesagt, meine Tochter Zion oder Jerusalem. Während er andere Völker, wie zum Beispiel damals Ägypten, als sie das Volk Israel bedrängt haben, der sagt, Fluch wird über euch kommen. Gott ist ein Gott der Nationen. Und die Geschichte der Menschheit, die lebt auch davon, dass Nationen aufsteigen oder abfallen, mit Gott gehen oder sich gegen Gott auflehnen.
Also so viel mal zu den Berufungen der Nationen oder der Völker. Was hat das jetzt mit Ihrem Kloster, mit dem Father House for All Nations zu tun?
Das hängt auch damit zusammen, weil es eben in Deutschland ist, wie Sie sagten. Und ich bin davon überzeugt, dass Deutschland eine Vaterlandberufung hat für Nationen. Unserem Land hier, Deutschland, ist eine besondere Gabe gegeben, die leider missbraucht wurde im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Nämlich eine Kraft, die viel umarmen kann, aber auch viel vernichten kann. Ich vergleiche das auch gern mit der Autorität eines Vaters innerhalb einer Familie. Wenn der Vater, sagen wir mal, Alkoholiker ist und gewalttätig ist, er hat nun mal leider auch die Autorität, die Kinder zu missbrauchen, die ganze Familie. Wenn der ein guter Vater ist, dann hat er auch Autorität, einen lebenswürdigen Lebensraum zu schaffen für die Familie, für die Kinder. Und das ist auch mit Deutschland der Fall. Dem Land ist eine Autorität und Kraft gegeben. Haben wir gesehen in zwei Weltkriegen, dass sie Leid gebracht haben über die Welt. Aber Gottes Berufung gereuen ihm nun mal nicht. Und es ist jetzt eine Zeit, 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, 2015, ist die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, um in biblischen Terminologie zu sprechen, zu Ende. Das Volk Israel damals, nach 70 Jahren, konnte zurück aus Babylon nach Israel zurückkehren. Nach 70 Jahren ist die babylonische Gefangenschaft zu Ende gewesen. Und hier in Deutschland erleben wir seit 2015 eine neue geistliche Zeit für das Land. Interessant ist, dass wir auch mit 2018 500 Jahre Martin Luther, die Reformation, feiern durften. Was für mich auch bedeutet, dass eine neue Zeit der Versöhnung innerhalb der Kirche auch aus Deutschland hervorgehen wird. Also wir werden, und das erleben wir ein Stück weit, aus Deutschland eine Gnade, nicht weil wir toll sind, sondern weil Gott das so will, dass aus diesem Land was Gutes jetzt rausgeht, in die Nationen, in die Welt, in andere Länder, Impuls der Einheit. Und dafür braucht das eben jemanden, der dafür einsteht und sagt, in aller Schwachheit will ich das fördern. Und das ist Deutschland. Das ist die Vaterland- oder Vaterschaftsberufung für die Nationen. Nicht als Lehrer, obwohl wir hier im Land der Dichter und Denker sind. Aber Paulus sagt, es gibt viele Lehrer, aber wenig Väter. Und das ist die Qualität, die Gott aus diesem Land jetzt oder in diesem Land hervorbrechen lässt, hervorkommen lässt. Vaterland für Nationen zu sein, das heißt, einen Raum zu schaffen, wo sie prosperieren können, wo sie gedeihen können, damit sie vorankommen, weiterkommen, als wir jemals hätten kommen können.
Das ist natürlich eine Berufung, die auch politisch umstritten ist, wenn man sich zum Beispiel 2015 die große Flüchtlingswelle anschaut. Sie sagen, wir müssen das Land sein mit den offenen Armen, das Land, das seine Vaterschaft auch tatsächlich lebt. Sehen Sie diese ganze Flüchtlingsbewegung auch im Kontext dieser Berufung?
Ich sehe die Flüchtlingswelle es ist interessant, dass sie hauptsächlich Deutschland erreicht hat, aber ich würde gerne hier auf den Ursprung dieser Bewegung kommen. Und da habe ich den Eindruck, dass wir eine gewaltige geistliche Verschiebung haben im Nahen Osten. Da sehen wir in der Tat so, dass dort ein radikaler Islam aufgebrochen ist, also ISIS, Islamischer Staat, Syrien und Levante, ISIL. Und das hat dazu geführt, einerseits, dass diese Flüchtlingswelle gestartet ist, aber andererseits auch, dass die alten Quellen des Christentums im Nahen Osten jetzt dann irgendwann mal anfangen zu sprudeln. Also das hat eine gewaltige Verschiebung. Wir sehen ganz viele Leute, die zu Christus kommen, die Jesus nicht kannten. Aber das hängt auch damit zusammen, dass ein radikaler Islam so eine Verfolgung vom Zaun gebrochen hat, dass die Leute gesagt haben, wow, da muss was anderes geben. Und zugleich erleben wir dort eine Gnade Gottes, dass die Menschen in Träumen, in fast physischen Begegnungen zu Gott finden. Zugleich gibt es diese gewaltige Welle, die Flüchtlingswelle, von der Sie gesprochen haben. Interessanterweise, dass sie eben hauptsächlich nach Deutschland gekommen sind. Inwieweit das in Gottes Plan ist, es ist alles in Gottes Plan, weil ihm entgleitet ja nichts. Das ist mal grundsätzlich. Inwieweit wir begreifen die Weisheit Gottes darin, das ist nicht immer gegeben. Wir können nicht immer alles verstehen. Politisch, wie Sie sagen, hat das zu einer auch gewaltigen Verschiebung, aber in ganz Europa geführt. Und da sehe ich, dass alles Erschütterliche erschüttert wird, damit das Unerschütterliche bleibt. Wir erleben eine Renaissance der Kirche, auch wenn man, und des Volkes Gottes, auch in Deutschland, auch wenn man das noch nicht so vollständig sieht. Das ist wie eine Geburt, wenn man mittendrin im Prozess sieht man nur Blut und sieht man nur Chaos und sieht man nur Schmerz. Aber es wird was Schönes rauskommen.
Weltkirche aktuell, heute mit musikalischer Untermalung von Franz Schubert, Jaime Laredo an der Violine und Stephanie Brown am Klavier spielten das Andantino aus der Sonate in A-Dur in einer Aufnahme aus dem Jahr 1979. Unser Gesprächsgast heute ist der gebürtige syrische Christ Fadi Krikor, der mit seinem Father's House for All Nations die Kirchen in den Nationen ermutigen möchte, in Einheit und Liebe zusammenzustehen.
Sehr interessant, wenn man sich diese Berufung Deutschlands anschaut, dann würde man sich jetzt eigentlich vorstellen, dass wir hier zu Gast einen Deutschen haben, sozusagen einen neuen Martin Luther oder etwas Vergleichbares. Allerdings haben wir hier einen gebürtigen Syrer sitzen und sie stammen aus einer aramäisch-armenischen Familie. Also ihre Vorfahren stammen aus Armenien und haben aramäische Wurzeln, Aramäer. Christus war ja selber Aramäer, also auch angesiedelt im Nahen Osten. Ja. Inwieweit sehen Sie denn, da Sie jetzt dieses Vaterhaus für alle Nationen in Deutschland aufmachen, in Ihrer eigenen Herkunft eine spezielle Berufung?
Mit Armenien, also ich war nie in Armenien bis 2015. Sie wissen ja um die Geschichte mit dem Genozid, mit dem Völkermord an den Armeniern. Das war 1915, 2015, 100 Jahre später. Da hat auch der Bundestag beschlossen, das als Völkermord anzuerkennen, damals 2015. Aber da hatte ich die Anfrage von einigen geistlichen Leitern hier im Land, nach Armenien mitzugehen und um Vergebung für die deutsche Rolle zu bitten. Und wie gesagt, ich war nie in Armenien zuvor, zum ersten Mal in meinem Leben. Da habe ich gesagt, gut, gehe ich mit. 2015 waren wir dort, mit uns war Philipp Prinz von Preußen, der Urenkel des deutschen Kaisers von damals. Er ist ein evangelischer Pastor in Berlin. Und aufgrund dessen, dass er mit dabei war, war das natürlich für Armenien dort ein großes Ereignis. Und wir waren auf der Bühne, knieten, wir waren 5 Personen und Fernsehen war da und Regierungsvertreter und so weiter, weil eben Prinz Philipp dabei war. Und dann, jeder hat angefangen, um Vergebung zu bitten für die deutsche Rolle 1915 als Unterstützer des Osmanischen Reiches damals bei dem Völkermord. Also nicht direkt eingegriffen, aber hatte eine ziemliche Rolle gehabt, Deutschland. Und dafür haben wir angefangen, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten. Und dann, als ich dran war, habe ich mir gedacht, ich war aufgewühlt, weil ich bin eigentlich kein Bio-Deutscher, wenn man so will. Ich bin eigentlich Armenier, also von meiner Blutslinie, ich bin Armenier. Wie kann ich hier auf der Bühne um Vergebung bitten für das, was die Deutschen eigentlich meinem Volk vor 100 Jahren angetan haben? Und während ich so grüble und aufgewühlt bin, habe ich den Eindruck gehabt, dass der Herr sagt, sag ihnen, so wie Jesus, der Erstgeborene der neuen Schöpfung, gestorben, 3 Tage im Grab war und dann ist er auferstanden, in Herrlichkeit auferstanden. So ist Armenien der Erstgeborene unter den Heiden. Ist auch eine Zeit lang unter Verfolgung und im Tod gewesen und jetzt wird Armenien auferstehen in Herrlichkeit. Das habe ich gesagt. Und dann habe ich angefangen, nachdem wir fertig waren mit dem Gebet und wir von der Bühne runtergegangen sind, habe ich angefangen, mehr und mehr zu verstehen, wozu Gott eigentlich dieses Volk erwählt hat. Und dieser Begriff der Erstgeborene unter den Heiden, also wir kennen Israel als der Erstgeborene. Wir sagen immer, wir sind eingepropft, sagt Paulus, in diesen Ölbaum, Israel. Aber dass Armenien der Erstgeborene unter den Heiden ist, historisch kann man das nachvollziehen, ist die erste christliche Nation der Welt, 311. Rom 324, also 13 Jahre vor Rom, war Armenien bereits christlich. Und deswegen versucht eigentlich der Feind der Wahrheit, also der Teufel, Satan, das Land zu vernichten. Weil wenn man den älteren Bruder angreift, greift man die ganze Familie an. Wir haben in Armenien jetzt vielleicht 1,5–2 Millionen Einwohner. Also dass diese in Anführungsstrichen kleine Anzahl von Menschen mit der Übermacht Türkei, Aserbaidschan, wir haben vor kurzem den Krieg gehabt dort, trotzdem hat der Herr seine Hand über diesem Land und sagt, das kleine Land, das bleibt, weil ich habe durch dieses Land und durch dieses Volk einen besonderen Segen für die Nationen freigesetzt. Weil der die Tür öffnet und als erstes reingeht, kriegt die Prügel. Und das ist Armenien. Und dann habe ich angefangen zu begreifen, dass der Schmerz Armenien, weil die sagen immer, ihr habt uns vergessen, sie meinen die Christen weltweit, wenige Christen oder nicht viele zumindest, wissen um Armenien, dass es das erste christliche Land der Welt war. Und das ist der Schmerz in ihrem Herzen. Zwar projizieren sie das auf die Türkei und sagen, die Türkei muss zugeben, dass sie Völkermord begangen haben. Aber ich habe begriffen und verstanden, dass es eigentlich viel mehr darum geht, dass Armeniens Herz erst dann geheilt wird, wenn die Versöhnung mit der Kirche weltweit stattfindet. Wenn die Kirche der Welt in ihren Konfessionen, diese Brüder und Schwestern in den Nationen, Armenien sagen, wir heißen dich willkommen am Tisch der Familie und du bist unser älterer Bruder unter den Heiden. Das würde Armeniens Herz heilen. Nicht, dass die Türkei um Vergebung bittet. Die Türkei kann nicht um Vergebung bitten, weil sie Christus nicht haben. Aber dadurch, dass Armenien, die ja an Christus normal glauben, die Türkei unter diesem Fluch halten, ihr habt Böses getan, unter dieser Schuld, unter dieser Anklage, kann die Türkei nicht zum Herrn finden. Und Armenien wartet darauf, dass die Türkei um Vergebung bittet, kann sie aber nicht. Das heißt, Armeniens Herz wird geheilt, wenn die Versöhnung mit dem Volk Gottes weltweit stattfindet, wenn Armenien seinen Platz wieder in der Familie Gottes einnimmt, als der Ältere unter den Heiden, der Erstgeborene unter den Heiden. Und wenn Armeniens Herz geheilt ist, wird Armenien die Türkei segnen, ohne dass die Türken oder die Türkei um Vergebung bittet. Und das würde den Fluch und die Anklage von der Türkei wegnehmen. Und dann werden wir auch in der Türkei ein Gedeihen des Evangeliums erleben. Ich höre von vielen Missionaren in der Türkei, die sagen, seit Jahrzehnten versuchen wir es und wir bringen keine Frucht. Und zwar deswegen, weil der Feind der Wahrheit, Satan, sagt zum Herrn, solange dein Volk, Armenien, die Türkei verflucht, wirst du hier keine Frucht sehen. Armeniens Liebe zur Türkei ist der Schlüssel, dass das Evangelium in der Türkei auch gedeihen kann. Aber Armeniens Segen für die Türkei kann erst ausgesprochen werden, wenn Armeniens Herz versöhnt ist mit der Kirche weltweit.
Weltkirche aktuell noch einmal mit Schuberts Sonate in A-Dur, Deutschverzeichnis 574, ein Werk übrigens, mit dem sich der 1817 erst 20-jährige Schubert gewissermaßen von seinem Vorbild Wolfgang Amadeus Mozart löste und eigene musikalische Wege ging. Wir haben heute einen spannenden Gast. Feydi Krikor ist gebürtiger Syrer, hat zusammen mit seinem Bruder ein ehemaliges Kloster in Bayern gekauft und dort ein Father's House for All Nations eingerichtet, mit dem er Menschen aus allen Nationen zusammenführen will, um zu beten, das Angesicht unseres Vaters im Himmel zu suchen und sich nach seinem Herzen auszurichten. André Stiefenhofer hat mit ihm gesprochen.
Diese Sendung handelt vor allem von Deutschlands Berufung und der Berufung der Völker. Und Sie haben gesagt, dass Armenien als Erstgeborener unter den Heiden oder Ersterwählter unter den Heiden, als erste christliche Nation, sehr starke Heilung erfahren könnte, wenn sie Anerkennung fände unter den anderen christlichen Nationen. Jetzt gab es erst vor kurzem einen Krieg, einen starken Konflikt in Armenien und der ist sehr zu Ungunsten Armeniens ausgegangen. Inwieweit sehen Sie denn da, ist Deutschland seiner Berufung gerecht geworden oder haben wir uns da falsch verhalten?
Das ist etwas leider, was ich sehr vermisst habe. Wir haben nur von dem französischen Präsidenten eine klare Position gesehen, wo er sagte, wir können uns das nicht leisten, noch einmal ein Genozid der Armenier. Und er hat auch ausdrücklich gesagt, wir müssen, also wenn wir jetzt hier ein bisschen über Politik sprechen, wir müssen Erdogan Einhalt gebieten. Es wird einen Preis kosten, aber der wird immer kleiner ausfallen, als wenn wir warten würden. Und da sehe ich leider hier bei der deutschen Politik diese Position nicht so. Und ich befürchte, dass man den Weg des geringeren Widerstandes geht, mit dem Ergebnis, dass wir, auf Englisch sagt man, feeding the monster, dass wir das Monster füttern und es wächst und wächst. Damit wir jetzt einen Konflikt vermeiden, ziehen wir es nach hinten und es wird nur größer. Und damit meine ich jetzt nicht einen militärischen Konflikt, sondern einfach eine klare Position, weil die EU hat die Kraft. Aber aus dem Standpunkt zu kommen, zu sagen, wir können nicht zulassen, also wir springen über unseren Schatten. Es gibt natürlich geopolitische Zwänge, es gibt Energiefragen, Energiepolitik. Und da ist die Frage, welche Priorität setzt man? Wir sind natürlich jetzt, wenn es um Umwelt geht, bereit, jeden Preis zu zahlen. Wenn es aber um Umweltschutz, Wenn es aber um Vermeiden von weiteren Völkermord, ist es natürlich nicht so weit gewesen bei dem Krieg, aber die Anzeichen dafür waren da und die Absicht war da. Da sind wir zurückhaltend und das vermisse ich.
Diese Sendung heißt Erweckung für den Nahen Osten. Die Berufung Deutschlands in diesem Zusammenhang. Sie haben schon dargestellt, dass Deutschland so eine Vaterberufung hat, sozusagen einen Raum den Nationen zu geben, um wieder zu sich zu finden, um Einigkeit zu schaffen. Können Sie noch ein bisschen mehr über die Berufungen erzählen, die im Nahen Osten eine Rolle spielen, damit sich die Region wieder befriedet? Sie haben ja schon ein bisschen was über den Zusammenhang Armenien-Türkei erzählt. Mhm.
Also was den Nahen Osten angeht, speziell Syrien, ich war jetzt des Öfteren da und ich habe so das Bild von Hesekiel 37. Im Hesekiel 37 spricht er von dem Feld voller toten Gebeine. Und dann der Geist Gottes nimmt Hesekiel hin und zeigt ihm das Feld. Und dann sagt Gott zu Ezekiel, Menschensohn, glaubst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden können? Und er sagt, Herr, wenn du sagst ja, dann sagt er ihm, sprich zu den Gebeinen. Und dann spricht er und dann werden sie lebendig. Also die werden nochmal mit Muskeln überzogen, mit Sehnen, mit Haut und auf einmal erwachen sie zum Leben. Und dieses Bild habe ich ganz stark für die Kirche im Nahen Osten. Speziell in Syrien jetzt, weil dort sieht man, die offene Wunde total. Also die Kirche im Nahen Osten ist insgesamt eine sehr geschwächte Kirche seit 1400 Jahren. Und obwohl von dort eigentlich, also die apostolischen Väter, die ersten Kirchenväter, alles kommt von dort. Wenn wir über Johannes von Damaskus sprechen oder über Simeon, der Säulenheiliger, wenn wir über Augustinus sprechen, alles kommt von dort. Die Weisheit, die in den ersten Jahrhunderten in der Kirche war, die kommt von dort. Aber seit 1400 Jahren ist sie wie unter einer Schicht von Sand nichts mehr zu sehen. Die braucht Unterstützung auf allen Ebenen, geistlich und wirtschaftlich und so weiter vom Westen. Aber ich habe den Eindruck, dass dieses Feld voller Gebeine, jetzt ist die Zeit reif, dass jemand zu diesen Gebeinen spricht und sagt, werdet lebendig. Warum bringe ich dieses Beispiel, also diese Geschichte von Hesekiel 37? Weil das Interessante daran ist, dass die Gebeine nicht zu sich sprechen können und sagen, hey, lasst uns lebendig werden. Die Kirche im Nahen Osten kann nicht zu sich sprechen und sagt, lasst uns wieder zur alten Kraft oder vielleicht sogar zur neuen Kraft erwachen. Es braucht jemanden, der von außen kommt und zu den Gebeinen spricht. Es braucht uns, die Kirche aus der Welt, aus den Nationen, die zusammenkommt in den Nahen Osten und zu der Gemeinde dort, zu der Kirche spricht, werde lebendig. Dass neue Kraft wieder von da und neue Quellen wieder freigelegt werden. Die Welt braucht das. Ich hatte 2016 ein Bild. Das hat auch mit der Flüchtlingswelle zu tun. Ich habe eine Wüste gesehen, voll Sand. Und dann kam ein ganz, ganz starker Sturm. Und dieser Sturm hat den Sand weggeweht in einer gewaltigen Art und Weise. Und dann habe ich gesehen, wie der Sand vom Nahen Osten, diese Wüste war im Nahen Osten, Richtung Europa geschoben wurde mit dem Wind. Und ich sah Europa wie ein altes Auto verrostet. Und als dieser Wind und als dieser Sand da drüber kam, das war wie ein Sandstrahl. Danach dieses alte Auto glänzte. Das war richtig Sandstrahl. Also diese Bewegung, die vom Nahen Osten nach Europa kam, hat etwas auch Positives bewirkt. Das sehen wir auch an der Kirche hier. Kann man später darauf eingehen. Auf der anderen Seite, als der Sand weggeweht wurde, habe ich auf einmal eine Person liegen gesehen. Und diese Person war wie ein Krieger, gekleidet mit Farben, mit farbfrohen Rüstung. Und dann, diese Person hat angefangen, dann sich aufzurichten. Und dann hatte ich in mir das Wort, dieser Krieger, auf den hat die Welt gewartet seit 1400 Jahren. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass der aufsteht. Und ich hatte den Eindruck, hier spricht der Herr über die Kirche des Nahen Ostens. Es ist etwas, das ist ein gewaltiger geistlicher Schatz dort, der jetzt irgendwie sind in der Zeit, wo das aufbrechen darf und aufbrechen wird und hervorkommen wird. Und da braucht es eben die Hesekiels, die da sich dazustellen und sagen, ja, wir heißen dich willkommen. Komm hervor, werdet lebendig, was Gott euch gegeben hat, haben wir nicht. Und das trifft auf jedes Volk und auf jedes Land, auf jede Nation. Jeder hat ein Puzzlestück. Wenn wir das zusammenbringen, dann haben wir die Schönheit Gottes, dann haben wir das Bild. Keiner hat alles. Aber jetzt in dieser Zeit, und deswegen haben wir diese tektonischen Verschiebungen, geistlich, wirtschaftlich, ideologisch, militärisch, im Nahen Osten, da ist ein Riesenkonflikt, weil etwas Neues zur Geburt kommt.
Schauen wir also in den Nahen Osten. Wir haben eine Berufung dafür, jetzt dafür zu sorgen, dass die alten Quellen wieder aufbrechen, wieder sprudeln können. Vielen Dank, Herr Krieger, für diese sehr inspirierenden Worte und dass Sie für diese Einblicke bei uns waren. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit hier in Deutschland und im Nahen Osten.
Vielen Dank.
Hat Deutschland eine besondere Rolle im Heilsplan Gottes, die auch zum Frieden im Nahen Osten beitragen könnte? Ein spannendes Thema, über das André Stiefenhofer gesprochen hat mit dem gebürtigen Syrer Fadi Krikor. Alles über sein Projekt Father's House for All Nations erfahren Sie im Internet unter www.fhn.live. Die letzten Minuten unserer Sendung gehören ebenfalls einem Syrer. Der emeritierte Patriarch Gregorius III. Laham, das Oberhaupt der melkitischen griechisch-katholischen Kirche, ist heute Gast beim traditionellen Gebets- und Solidaritätstag für verfolgte Christen in Augsburg. Wir werden darüber hier auch im Rahmen dieser Sendung berichten und hören jetzt zur Einstimmung noch einen kurzen Lagebericht des Patriarchen über den Exodus der Christen aus seiner Heimat. Ich bin Volker Niggewöhner und wünsche Ihnen allen einen gesegneten Tag und eine gute Woche.
Ja, also ich bin Patriarch seit 2000 und da habe ich das Ganze miterlebt, wie es war vor dem Krieg, wie es nach dem Krieg. Ja, das Christentum ist immer eine Religion, die Zeugnis geben muss für Christus, durch Blut, aber durch auch Verkündigung des Evangeliums. Die Christen in Syrien waren vor dem Krieg etwa 1,75 Millionen, knapp 2 Millionen, sagen wir, überwiegend Griechen orthodox. Und dann kommen wir, Griechen Katholiken, dann kommen Armenier, syrisch orthodox katholisch, Alkaldäisch, maronitisch. Das sind die verschiedenen Gruppen, die zu Hause sind. Es sind 3 Patriarchen in Damaskus, griechisch-orthodoxe Patriarch, syrisch-orthodoxe Patriarch und griechisch-katholische Patriarch und etliche Bischöfe. Und das Christentum war eigentlich in Syrien wohl. Ich kann sagen, dass in den arabischen Ländern das beste Land außer Libanon, wo die Christen gedeihen, ohne Probleme und sowieso ohne Verfolgung leben, ist Syrien. Syrien ist das einzige Land, wo der Islam ist nicht statt Religion. Überall, Libanon lassen wir beiseite, ist Religion statt immer Islam. In Syrien, der Präsident muss Moslem sein, aber der Staat ist nicht Moslem. Das heißt, dass die Christen haben gleiche Rechte, prinzipiell, wie die anderen. Und so haben wir Minister, wir haben Abgeordnete und eine Quota. Also das heißt, vor ein paar Jahren waren 5 Christenminister in der Regierung in Syrien. Also die Christen waren wirklich wohl in Syrien. Und die Auswanderung von den Christen im Heiligen Land, im Nahen Osten, ist die geringste in Syrien. Ist viel stärker in Libanon, viel stärker in Palästina, viel stärker in Irak. Auch in der Zeit von Saddam, Tausende von Syrern sind nach Schweden gegangen. Das ist bekannt, das hat man genau festgestellt. Die am wenigsten auswandern sind die Christen in Syrien und die Moslems auch. Dazu auch hat man festgestellt, die Gründe für die Auswanderung waren nicht religiös. Die meisten Gründe und Ursache der Auswanderung ist Wirtschaft und Krieg. Wenn gute Wirtschaft, wenn Friede, die Christen bleiben. Religion spielt eine zweite Rolle. Dritte Rolle. Also viel wichtiger ist Friede und das miteinander leben kann. Das ist also die Voraussetzung für die Bleibe der Christen im Nahen Osten. Deshalb für uns der Friede ist die größte Hilfe. Dankeschön, Kirche in Not und Everdorian und alle, die helfen. Dankeschön. Aber das, was für uns die größte Hilfe wird, dass wir dort wirklich Friede bleiben. Deshalb, die Welt muss heute mehr für den Frieden arbeiten. Das ist die größte Hilfe für die Christen, aber für das gemeinsame Leben zwischen Christen und Moslem und Juden auch. Das ist Friede. Wenn weiter Krieg, die Juden auch wandern aus. Bitte, die Juden, Israeli wandern. 1990 sind 1 Million Juden ausgewandert aus Israel. Bitte. Auswanderung von den Juden. Christen sowieso. Moslem sowieso. Also Frieden ist die Voraussetzung für das Zusammenleben der Menschen im Nahen Osten.